Ja, liebe Grüße darf ich euch noch weitergeben von meiner Frau und von meiner Gemeinde in der Hasenheide. Wir sind ja verbunden und ich freue mich dann auch über das Grüßen, dass wir einfach immer wieder uns das auch bewusst machen. Wir gehören zusammen und wir sind ja auch durch unser heilsgeschichtliches Bibelverständnis auch besonders verbunden. Von daher also liebe Grüße von der Gemeinde. Mir geht's heute nicht ganz so gut, darum ist Gebet heute doppelt wichtig. Aber die Brüder haben gestern schon dafür gebetet, dass dieser schlimme Männerschnupfen, der mich überfallen hat, also erst am Montag sich so richtig ausbreiten möchte. Da war ich also auch schon sehr dankbar. Und auch Hans meinte heute Morgen, naja, solange deine Stimme noch geht. Also sehr viel brüderliche Begleitung und Trost in dieser schlimmen Anfechtung. Heute das Thema, denn es muss geschehen. Das ist ja dieser Satz Jesu aus seiner Endzeitrede. Denn es muss geschehen. Es geht also heute um dieses göttliche Muss. Und es gibt Dinge im Leben, die nicht schön sind und doch sein müssen. Eine Operation zum Beispiel. Sie ist nicht schön, aber sie soll mir die Tür zur Heilung öffnen. Oder eine Prüfung. Sie ist auch nicht schön. Aber sie soll mir die Tür in meine berufliche Entwicklung öffnen. Oder eine pädagogische Maßnahme. Die ist meistens auch nicht schön. Aber sie soll mir die Tür in eine gesunde Entwicklung öffnen. Hier könnte man jetzt noch viele Beispiele nennen. Unser Leben ist voller Dinge, die nicht schön sind und doch sein müssen. Und hier geht es für uns dann darum, den Sinn dahinter zu erkennen und von daher die Sache als notwendig zu akzeptieren, auch wenn sie mir nicht gefällt. Dies ist auf der menschlichen Ebene klar. Nun ist mir beim Bibellesen aufgefallen, dass es nicht nur Dinge gibt, die auf der menschlichen Ebene sein müssen, sondern dass es auch auf der göttlichen Ebene Dinge gibt, die sein müssen, obwohl auch sie mitunter nicht schön sind. Und es gibt im Griechischen, dem Grundtext, in dem das Neue Testament ja geschrieben ist, es gibt im Griechischen ein Wort, ein kleines Wort mit nur drei Buchstaben, kurz aber wichtig, Dei, D-E-I, Dei. Und das heißt übersetzt, es ist notwendig. Und in dem Wort notwendig steckt ja schon drin, es ist nötig, um eine Not zu wenden. Ja, das ist ja dieses Wort notwendig, finde ich schön, deutsche Sprache. Auch wieder was da rauskommt. Notwendig, es ist nötig, um eine Not zu wenden. Oder noch kategorischer, es muss sein. Dei. Es ist notwendig, es muss sein. Und dieses kleine Wörtchen kommt im Neuen Testament über 100 Mal vor. Und immer wieder benennt es Dinge, die aus der alles überragenden Perspektive Gottes unbedingt nötig sind. Dinge, die einfach sein müssen. Und auch für dieses göttliche Muss gilt, diese Dinge sind nicht immer schön und doch müssen sie sein. Weil Gott uns durch sie eine Tür in sein Heil öffnet. Und für uns geht es dann darum, dieser überlegenen Perspektive Gottes und seiner Liebe zu vertrauen und auch diese Dinge im Glauben anzunehmen, auch wenn sie sich unserem Verständnis entziehen. Auch dieses göttliche Muss ist eben notwendig, um die Not unseres Lebens und die Not dieser Welt zu wenden. Und deshalb wollen wir jetzt in der Bibel einigen Aussagen nachgehen, die von diesem göttlichen Muss reden. Wir können da natürlich nur einige Aussagen herausgreifen. Und ich habe die Fülle der Aussagen mal in drei Gruppen geordnet. Und in diesen drei Gruppen möchte ich das heute Morgen mir mit euch anschauen. Das erste, das göttliche Muss im Leben Jesu. Das zweite, das göttliche Muss in unserem Leben. Und das Dritte, das Göttliche muss in der Heilsgeschichte. Und behalten wir das immer im Hinterkopf. Es geht auch hier immer darum, eine Not zu wenden und uns eine Tür zu öffnen. Das Göttliche muss im Leben Jesu zielt auf die Errettung der Welt. Das Göttliche muss in unserem Leben zielt auf die Erfüllung unserer Lebensbestimmung und unsere Vollendung in das Bild Jesu. Und das Göttliche muss in der Heilsgeschichte zielt auf die umfassende Wiederherstellung der Gottesbeziehung und das Kommen seines Reiches. Dieses Göttliche muss, dieses Es muss geschehen, ist also notwendige Voraussetzung zur Erreichung der göttlichen Heils- und Liebesziele. Und deshalb wollen wir lernen. Ja, das ist ein Lernen und das fällt uns nicht leicht und das müssen wir immer wieder neu lernen und ergreifen. Dieses Göttliche muss im Glauben anzunehmen. Und auch da zu vertrauen, wo wir die Notwendigkeit aus unserer menschlichen Perspektive so überhaupt nicht nachvollziehen können. Und uns dann immer wieder klar machen, er ist Gott. Und wir sind nur Menschen. Er hat die große Perspektive. Er sieht die Zusammenhänge. Ich habe es ja gestern schon in einem kleinen Beispiel gesagt, dass dann meine Flugbuchung hier zu euch mit einmal in die Bahnbuchung umgeleitet worden ist. Und dann lese ich gestern auf der Fahrt hier, dass bei uns hier über so ein Software-Cyber-Hacker-Problem der ganze Flughafen Berla zusammengebrochen ist. Ja, ich also wahrscheinlich gar nicht oder nur unter sehr erschwerten Umständen hätte kommen können hier zu euch. Und heute ist das immer noch am Flughafen Bär. Also das sind alles Dinge, Gott hat diese unfassbar überlegene Perspektive. Und Gott sind Dinge wichtig für unser Leben, die uns gar nicht so wichtig sind. Wir denken immer in diesen Kategorien, dass es klappt, dass es gut geht. Erfolg, Gelingen, Gesundheit und Karriere, Geld, also dass alles gut läuft. Und Gott sagt, das ist für mich gar nicht das Entscheidende in deinem Leben, dass in diesen äußeren menschlichen Kategorien alles gut läuft. Sondern ich möchte dich umgestalten, verwandeln in mein Bild, ich möchte dich zubereiten in diesem Praktikum dieses Lebens für diese unfassbar großen Aufgaben, die wir mit Christus zusammen dann an seiner Schöpfung auszuführen haben. Das ist heute nur ein Praktikum für das, was eigentlich auf uns zukommt. Darum sind wir heute, wir haben es gestern gehört, Fremdlinge, Gast auf Erden, verborgen. Also, er ist Gott, wir nur Menschen. Das immer wieder, obwohl wir das wissen, in einer konkreten Situation bewusst zu bekennen, Vater, ich vertraue dir. Ich begreif's nicht, aber ich weiß, ich muss nicht alles verstehen, was du tust. Ich bin Mensch. Ich kann dich überhaupt nicht in allem verstehen. Aber ich darf dir in allem vertrauen. Ja, wir können Gott nicht in allem verstehen, aber wir dürfen ihm in allem vertrauen. Und darum geht's in unserem Leben. Nicht, dass wir Gott in allem verstehen, sondern dass wir ihm in allem vertrauen. Das ist das, was werden soll in uns. Das ist das, wodurch wir etwas sind zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist eben der Weg eines Hiob. Das ist der Weg dieses Gottesknechtes Jesus Christus. Und das ist unser Weg, Jesus auf seinem Kreuzesweg nach. Ja, damit kommen wir zu dem ersten Punkt, das Göttliche muss im Leben Jesu. Ja, Überraschung, auch im Leben Jesu gab es dieses übergeordnete göttliche Muss. Das allererste Mal im Neuen Testament lesen wir von diesem göttlichen Muss in Matthäus 16, Vers 21. Das ist also das erste Vorkommen hier im Neuen Testament. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Das hat Jesus seinen Jüngern ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, das war dann nach Caesarea, als sie dann auf diesem Weg waren, jetzt nach Jerusalem, als es klar war, jetzt geht's hinein in das Kreuz und Leiden. Da heißt es von der Zeit an. Ja, es gibt Zeiten in unserem Leben, da beginnt Jesus uns diesen Weg des Kreuzes in besonderer Weise zu offenbaren. Von der Zeit an. Und wer das noch ein bisschen direkter mag, wir haben die Parallelstelle in Markus 8, Vers 31, die ist in direkter Rede, das kommt noch viel stärker. Und Jesus fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden. Von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Unter diesem göttlichen Muss stand das gesamte Leben Jesu. Doch die Jünger, die konnten das nicht verstehen. Warum nicht einfach dieser direkte Zugriff auf das Reich Gottes? Warum nicht gleich göttliche Macht und Herrlichkeit? Warum erst Kreuz und Leiden? Kreuz und Auferstehung waren völlig außerhalb des Verständnishorizontes der Jünger in diesem Zusammenhang. Sie wollten direkt rein in die Herrschaft Jesu, in die Herrlichkeit. Und Jesus sagt, nein, es geht immer, immer erst über das Kreuz. Das galt für Jesus, das musste im Leben Jesu so sein und das muss in unserem Leben genauso auch sein. Verstanden haben die Jünger das damals nicht. Und ich erinnere mich daran, wie der Petrus dem Herrn das ausreden will. Das widerfahre dir nur nicht. Und der Petrus meint es so lieb mit Jesus. Er will einfach für Jesus nur das Beste. Er will einfach nur, dass Jesus Kreuz und Leiden erspart werden. Und Jesus fährt ihn an und sagt, weiche hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was des Teufels ist. Ups, ich meine es gut. Ich will was Liebes für dich. Und da sagst du mir, ich sinne nicht auf das, was auf Gottes Gedanken sind, sondern des Widerwirkers. Und so geht es mir so oft mit Geschwistern, die der Herr in bestimmte Bedrängnissituationen reinführt und wo ich am liebsten nur zum Herrn schreie, Herr, dies widerfahre ihm nur nicht. Nimm das weg. Ich kann es kaum aushalten, dass die da durch müssen und was die da erleben müssen. Nimm das weg. Und wir dürfen ja auch beten. Sollen ja auch beten füreinander. Und trotzdem kommt dann immer wieder dieser Punkt, wo es vom Herrn aus heißt, das muss geschehen. Das ist nötig. Es geht jetzt nicht darum, rauszuholen aus der Situation, die Not zu beenden, sondern ich möchte in und durch diese Not etwas erstehen lassen. In der Person und zur Ehre, zum Lobpreis meines Namens. Und so auch bei Jesus. Kreuz und Auferstehung mussten sein, weil nur so Sünde und Tod besiegt und für alle überwunden werden konnten. Die Wiederherstellung der kaputten Beziehung des Menschen zu Gott unter gleichzeitiger Wahrung seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit war nur möglich, indem Jesus als der Sündlose das gerechte Gericht Gottes an unserer Stelle auf sich nahm. Wisst ihr, man fragt immer, warum wäre das nicht anders gegangen? Warum hätte Gott nicht einfach sagen können, ey komm, alles vergeben, alles gut. Dabei übersehen wir, dass Gott eben nicht nur Liebe und Barmherzigkeit ist und Gnade, sondern auch heilig und gerecht. Gott ist die letzte Instanz der Gerechtigkeit im Universum. Wenn Gott seine Gerechtigkeit nicht wahrt, dann gibt es keine Gerechtigkeit. Und darum kann Gott nicht einfach sagen, Schwamm drüber, komm her, alles gut. Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Seine Heiligkeit muss gewahrt bleiben. Darum Stellvertretung, darum der Sündlose an unserer Stelle, darum bezahlt Jesus jede offene Rechnung, aber bezahlt werden muss sie. Muss sie. Und das tut Jesus. Und das ist der Hintergrund für dieses stellvertretende Opfer, wo wir heute stehen. Ja, was soll denn das? Warum muss das sein? Ja, das muss sein. Und in der Auferstehung Jesu spricht Gott, der Vater, dann sein Ja zu dem Opfer des Sohnes und erkennt dessen Schuldübernahme für uns alle an. Ja, Kreuz und Leiden Jesu waren nicht schön. Aber es musste sein, um für uns alle den Weg zum Vater frei zu machen. Und das Großartige, Jesus hat sich diesem göttlichen Muss in seinem Leben freiwillig unterstellt. Das ist das Geheimnis. Das ist kein göttliches Muss im Sinne eines Zwanges, sondern es ist ein göttliches Muss. Es muss geschehen und Jesus macht es uns vor. Er unterstellt sich diesem göttlichen Muss freiwillig und erfüllt so das, was nötig ist, was sein muss. Zum Glück für uns alle. Und nach seiner Auferstehung erklärt Jesus seinen Jüngern nochmals im Rückblick dieses göttliche Muss. Lukas 24, die Verse 26 und 44. Beim ersten, da erklärt er den Emmaus-Jüngern in ihrer tiefen Traurigkeit: Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und dann anschließend im gesamten Jüngerkreis, Vers 44. Dies sind doch meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Habe ich euch doch alles schon gesagt. Aber ihr konntet, ihr wolltet es nicht hören. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Psalmen haben wir gestern Abend ein bisschen was von gemacht. Und hier erfahren wir jetzt noch etwas Besonderes über dieses Muss Gottes. Was im Leben und Sterben Jesu geschah, das konnte man bereits viele Jahrhunderte zuvor in der Bibel bis in die Einzelheiten hinein nachlesen. Das ist ja so unfassbar. Eine der wunderbarsten Wahrheitsbeweise der Bibel. Ja, dass du da Jahrhunderte vorher bis in die konkreten Einzelheiten das schon alles prophezeit findest, was sich dann später hier auch im Leben Jesu erfüllt. Also Gott hat uns im Wort der Bibel offenbart, was kommen muss und kommen wird. Lange vorher schon hat er das offenbart. Deshalb ist Geschichte, menschliche Geschichte, erfüllte Prophetie. In der Bibel lesen wir die Geschichte von morgen. Und so stand das Leben Jesu auch deshalb unter einem göttlichen Muss, weil sich eben bis in die Einzelheiten hinein erfüllen musste, was in der Bibel über ihn prophetisch gesagt war. Und wir staunen, wie konkret sich alles erfüllt hat. Und es macht uns froh und zuversichtlich, dass auch all die anderen Prophezeiungen der Bibel, die noch offen sind, sich genauso konkret und zuverlässig erfüllen werden, wie es bei diesen der Fall war. Alles muss erfüllt werden, was geschrieben steht. Das muss erfüllt werden und es wird erfüllt werden. Und wir können es in der Bibel heute schon lesen, was sich noch alles erfüllen wird, was noch alles geschehen muss. Es muss geschehen. Gott hat sich dafür mit seinem Wort verbirgt. Doch dieses äußere göttliche Muss im Leben Jesu, das hatte eben seine innere Dimension in dem inneren göttlichen Muss seines Lebens. Und davon spricht Jesus schon als Kind. Lukas 2, Vers 49. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Als der 12-jährige Jesus seinen Eltern bei der Rückreise von der großen Wallfahrt nach Jerusalem verloren ging, da suchten sie ihn verzweifelt. Da, wo man 12-Jährige eben sucht, bei den Kumpels, auf dem Fußballplatz oder sonst an einem Ort, wo die Gleichaltrigen sich eben aufhalten. Doch bei Jesus war das anders. Er musste in dem sein, was seines Vaters ist. Und dieses Muss, das war für ihn kein Zwang, sondern innerstes Bedürfnis. So wie Fische eben im Wasser sein müssen. Oh, Mist, muss immer im Wasser sein. Oh, ich lasse mich hier nicht länger einzwängen. Ich befreie mich. Ich lasse mich hier nicht länger so reduzieren. Ich mache, was ich will. Raus aus dem Wasser. Haha. Weg, aus, vorbei. Ja? Versteht ihr? So unsinnig ist das, wenn der Mensch meint, in seinem Autonomie- und Freiheitsdrang jedes göttliche Muss von sich abzuschütteln und seine Freiheit zu leben. Ja, die armen Fische müssen im Wasser sein und können leben. Das ist es. Das ist es. Und so musste Jesus dort sein, wo sein Vater war. In diesem Fall war das der Tempel. Für uns heute ist dieser Begegnungsraum mit dem Vater das Gebet, das Wort der Bibel und die Versammlungen der Gemeinde. Kennen wir auch dieses innere Muss, in dem Jesus lebte? Sind wir als Fische fröhlich im Wasser der Gegenwart Gottes unterwegs? Oder japsen wir irgendwo an Land, weil uns die Begrenzung auf das Wasser zu eng scheint? Wenn dieses Muss Gottes vom äußeren Zwang zum inneren Bedürfnis wird, dann, erst dann, sind wir im Kern der Gottesbeziehung angekommen. Der zweite Punkt, das göttliche Muss in unserem Leben. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das ist das erste, das grundlegendste göttliche Muss unseres Lebens. Wir müssen alle gerettet werden. Denn ohne Gott sind wir verloren in diesem und im künftigen Leben. Und diese persönliche Verlorenheit unseres Lebens zu erkennen, das ist der erste Schritt zu unserer Rettung. Und es ist auch schon das erste Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wenn uns das aufgeht, tatsächlich, ich bin ohne Gott verloren. Ich kann mich nicht allein retten aus der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels. Ich werde mit meiner Schuld, meinen Bindungen, meiner Not, ja mit meinem ganzen der Nichtigkeit und dem Tod geweihten Leben allein nicht fertig. Ich komme da nicht allein raus. Ich muss gerettet werden. Aber wie? Die Bibel gibt uns eine klare Antwort. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Wir müssen also nicht nur gerettet werden, wir müssen auch erkennen, dass es nur einen einzigen Weg zur Rettung gibt. Jesus. So viel zum Thema Ringparabel. So viel zum Thema ökumenisches Gebet. So viel zum Thema der Einheit aller Religionen und wir kommen von allen Seiten zu Gott. Nein. Gott hat entschieden, es gibt nur einen einzigen Weg zur Rettung, Jesus. Und da können wir Amok laufen, aber das hat Gott einfach so entschieden in seiner göttlichen Souveränität. Er hat eben nur eine Tür in seine Gegenwart geöffnet, Jesus. Und wenn wir nicht durch diese Tür gehen, dann laufen wir immer nur gegen eine Wand. Gegen die Wand der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. Im Kreuz von Golgatha hat Gott die einzige Brücke gebaut, die über den Abgrund führt, der uns von Gott trennt. Und über diese Brücke müssen wir gehen, um errettet zu werden. Es gibt keinen anderen Weg. Und das hat Gott einfach so entschieden. Und solange wir gegen diese souveräne Entscheidung Gottes ankämpfen, holen wir uns nur eine blutige Nase. Wir müssen über diese Brücke. Wir müssen durch diese Tür gehen, um in der Gegenwart Gottes anzukommen. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das führt uns zu einem zweiten grundlegenden göttlichen Muss unseres Lebens. Johannes 3:3-7. Da sagt Jesus zu Nikodemus: Wenn jemand nicht von Neuem, man könnte auch übersetzen, von oben her, wenn jemand nicht von Neuem, von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vers 7. Ihr müsst von Neuem, von oben her geboren werden. Und bitte, das sagt Jesus keinem Atheisten. Das sagt Jesus einem religiösen Juden, der im Gesetz, im alttestamentlichen Bund lebte, der religiös war, der fromm war, der alles bemühte, sich zu erfüllen, was im Gesetz steht. Ein frommer Mann. Und diesem frommen Mann sagt Jesus: Ihr müsst von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und da merken wir eben, Religion hilft uns nicht. Religion hilft uns nicht. Und auch allein der Glaube an die Existenz Gottes hilft uns nicht. Was wir brauchen, ist eine neue Geburt von oben her aus Gott. So wie wir diese irdische Welt durch unsere biologische Geburt betreten haben, so können wir das Reich Gottes ebenfalls nur durch eine Geburt betreten. Durch eine geistliche Neugeburt von oben her aus Gott. Und wenn wir Jesus als Herrn und Retter unseres Lebens im Glauben annehmen, dann schenkt Gott uns als Antwort den Heiligen Geist, der im Geist des Menschen zusammen mit diesem eine geistliche Neuzeugung bewirkt. Wir werden innerlich in unserem Geist neu geboren. Göttliches Leben in uns. Und ich mache immer wieder die Feststellung, so wie damals, als das Volk Israel aus Ägypten auszog, so viel Mischvolk mit dabei war, dass auch heute im Raum der Gemeinde etliche dabei sind. Die sind über familiäre Bindungen als Kinder in gläubigen Elternhäusern reingekommen, die sind über irgendwelche Kanäle, Beziehungen reingekommen in den Raum der Gemeinde. Die haben die äußere Form des Christen angenommen. Sie bejahen diese äußeren dogmatischen Fakten. Sie glauben an die Existenz Gottes. Ja, ist alles in Ordnung. Sie versuchen, nach den ethischen Normen des christlichen Glaubens zu leben. Aber sie sind nie von Neuem geboren worden. Und darum geht da nichts wirklich voran. Man versucht, etwas zu leben, ohne dass das Leben die Voraussetzung dafür da ist. Ich versuche zu wachsen, zu reifen und was zu stemmen, obwohl ich noch gar nicht geboren bin. Geistlich. Und dem müssen wir uns stellen. Das müssen wir wissen, dass wir neu geboren sind aus Gott. Dass wir Kinder Gottes sind. Und nicht nur traditionell, religiös, äußerlich dabei. Wenn wir so innerlich geistlich neu geboren werden, Gott einen neuen geistlichen Menschen in uns zeugt, dann ist dieser neue Mensch in uns zunächst noch ein kleines Baby. Und das führt uns zu dem nächsten göttlichen Muss unseres Lebens. Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Durch seinen Geist wohnt Jesus selbst jetzt in uns. Und nun beginnt ein Prozess des persönlichen geistlichen Wachsens und Reifens. Und den fasst Johannes der Täufer prophetisch hier schon in diesem prägnanten Bild zusammen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Mein altes Ich soll nicht mehr die Führung in meinem Leben haben, sondern in seiner Bedeutung in mir immer mehr abnehmen. Jesus hingegen soll in mir immer mehr wachsen, immer mehr Raum gewinnen, immer mehr die Führung in meinem Leben haben. Und dieser Prozess geht unser ganzes Leben. Das bleibt ein Motto, das uns begleitet bis zu dem Tag, an dem wir vor Jesus stehen und er es vollendet. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und ich habe gerade von dem alten Bruder Engels im Siegerland in der Erweckungszeit gelesen, dass er gesagt hat, danke Herr für alles, wo du meinem alten Menschen was auf den Deckel gibst. Ja, danke, nehme ich an, damit er neu wachsen kann. So weit bin ich noch nicht. Aber ich strebe danach. Ja. Das erklärt so vieles, wo Gott unserem alten Menschen an den Kragen geht. Und wir schreien, Herr, hilf! Und er sagt, mache ich ja gerade. Und dabei ist es wichtig, uns einem anderen göttlichen Muss bewusst zu werden. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Die entscheidende Instanz unseres Lebens ist jetzt der Wille Gottes. Nicht mehr der Wille, die Autorität, die Instanz eines Menschen oder menschlicher Art. Und seinen Willen offenbart Gott uns in seinem Wort, der Bibel. Und damit ist die Bibel für uns die oberste Richtschnur für Glauben und Leben. Und wo immer Menschen etwas von uns verlangen, was Gottes Wort und Willen entgegensteht, ruft uns dieses Wort hier zu dem inneren göttlichen Muss unseres Lebens, dem wir den ersten und höchsten Gehorsam schulden. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und das gilt für jede menschliche Autorität in unserem Leben, die uns im Wort Gottes grundsätzlich in so vielerlei Hinsicht gebotene Unterordnung hat hier ihre Grenze. Auch unser Gehorsam staatlichen Autoritäten gegenüber, unserem Chef gegenüber, ja sogar Ehegatten, Familien, Eltern gegenüber, endet an dieser Linie, wo man etwas von uns verlangt, was gegen den erklärten Willen Gottes ist. Unterordnung, jawohl. In vielerlei Hinsicht sollen wir lernen, müssen wir lernen, ist göttliches Lebensprinzip. Aber es hat eine Grenze. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Das hat natürlich Konsequenzen. Wenn man das durchzieht, wenn man Gott mehr gehorcht als Menschen, dann hat das oft Konsequenzen, weil diese Menschen, denen man da nicht folgt, darüber nicht begeistert sind. Und deshalb führt uns das zu einem weiteren göttlichen Muss unseres Lebens, an dem keiner von uns vorbeikommt. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Da heißt es von Paulus und Barnabas: Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse, Trübsale, Einengungen in das Reich Gottes hineingehen müssen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Und das haben Paulus und Barnabas den Jüngern gleich zu Anfang gesagt. Kein Hallodria-Christen sein, kein Jesus ist dafür da, um mir hier alle Wege zu ebnen, um mich von allen Problemen zu befreien und um mir in allem das zu schenken, was ich mir wünsche und vorstelle. Nein, Weg des Kreuzes. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Daran führt kein Weg vorbei, für keinen von uns. Und das müssen wir wissen. Bedrängnisse, Leiden, Druck, Einengung, Verfolgung gehören eben mit zum Gesamtpaket der Nachfolge Jesu. Denn wir sind heute mit ihm auf dem Weg des Kreuzes unterwegs. Und der Weg Gottes führt immer durchs Kreuz zur Krone, durch Leiden zur Herrlichkeit. Das ist ein ganz tiefes, göttliches, geistliches Grundgesetz. Die Bedrängnisse unseres Lebens sind im Bild gesprochen die Feuergluten, in denen Gott die Schlacken unseres Lebens ausscheidet, in denen er unsere harten Herzen in sein Bild und Wesen verwandelt. Ja, mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt sehe ich das, wie dann da die Metallkünstler und Verkäufer, wie die das immer wieder vorführen, was man früher bei jedem Schmied sehen konnte. Aber das ist heute halt nicht mehr so verbreitet. Wie der wirklich dieses Feuer immer mehr anfacht, um dann aus diesem Stück harten, kalten, harten Metall etwas Wunderbares zu formen, was du danach am liebsten kaufen möchtest. Ja, es geht nicht ohne. Es geht nicht. Ich wünschte mir das so sehr. Herr, möchte dir einfach nur gehorsam sein. Ich möchte einfach nur immer mehr in dein Wesen verwandelt werden. Und ich möchte das alles gerne einfach so. Geht nicht. Geht nicht. Ohne diese Feuergluten verändert sich unser hartes Herz einfach nicht. Das ist so. Deshalb dieses wunderbare Lied: Unter Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Das Lied hat tolle Töne. Das müsst ihr unbedingt mal als Gedicht lesen. Das ist eine Predigt, die kann man gar nicht oft genug lesen. Deshalb müssen wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt: Das göttliche Muss in der Heilsgeschichte. In seiner Endzeitrede nennt Jesus viele Dinge, die erst noch geschehen müssen, bevor er wiederkommt. Auf den Punkt gebracht finden wir es in Matthäus 24, Vers 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Hören wir davon in unseren Tagen? Na, reichlich. Und was sagt Jesus uns? Wie sollen wir damit umgehen? Seht zu, erschreckt nicht. Erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Jesus macht deutlich, bis zu seiner Wiederkunft wird diese Welt kein Ort des Friedens sein, sondern permanent von Kriegen und Kriegsgerüchten geprägt sein. Der Mensch wird das Friedensreich nicht bauen. Das kommt eben erst, wenn Jesus als Friedefürst, als König auf dieser Erde sein Reich aufrichten wird. Und deshalb sind all die Gebete, ach Herr, mach Frieden und dass es doch aufhört mit diesen Kriegen und dass sich das alles... Ja, wir dürfen beten, wir dürfen priesterlich eintreten für die Not der Menschen, auch unserer Geschwister besonders und des Volkes Gottes, Israel, na klar, unsere Geschwister in der Verfolgung, wir beten ganz kräftig für sie. Aber diese naive Bitte, Herr, mach doch, dass diese bösen Dinge aufhören. All das muss geschehen. Muss geschehen. Das können wir nicht wegbeten. Das ist ein göttliches Muss. Und er sagt es uns vorher, damit wir nicht diese naive christliche Vorstellung haben, Gott müsste doch dafür zuständig sein, dass es auf dieser Erde harmonisch und schön zugeht. Und wenn das nicht so ist, sagen wir, Gott, du machst einen schlechten Job. Nein. Er hat es vorher gesagt. Das muss geschehen. Es ist wie beim menschlichen Geburtswehen. Die müssen in dieser gefallenen Schöpfung sein, um neues Leben hervortreten zu lassen. Und genau das tut Jesus auch. Er vergleicht all diese Dinge mit den Geburtswehen seiner Königsherrschaft, mit den Geburtswehen des messianischen Reiches. Und auch bei den menschlichen Geburtswehen gibt es ja eine Steigerung der Intensität. Die Abstände der Wehen werden kürzer und sie werden immer intensiver. Und das ist im Bild auch hier anzuwenden auf die endzeitlichen Geburtswehen. Dem Kommen Jesu wird eine Zeit vorausgehen, in der sich die Nachrichten von Kriegen, politischen Unruhen, Hungersnöten, Erdbeben, Seuchen und furchterregenden Entwicklungen, auch von kosmischen Zeichen, all das nennt unser Herr, sich weltweit häufen werden. Und all diese Dinge nennt Jesus konkret in Matthäus 24 und Lukas 21. All diese Dinge müssen in einer noch nie dagewesenen Intensität geschehen, bevor Jesus wiederkommt. Ist das schön? Nein. Kann einem dabei Angst und Bange werden? Ja. Doch Jesus sagt, seht zu und erschreckt nicht. Erschreckt nicht. All diese Dinge sind kein Zeichen für die Abwesenheit Gottes, sondern ein Zeichen dafür, dass sich sein Wort erfüllt. Es muss geschehen. Es muss geschehen, so wie ich es über Jahrhunderte hinweg euch immer schon vorher gesagt habe. Und damit wird klar, die Geschichte ist Gottes Händen nicht entglitten. Er hat sich nicht verabschiedet, sondern die Geschichte wird in die Enderfüllung hineingeführt, so wie durch Geburtswehen am Ende eben dieses neue Leben steht. Und das alles wird zum Ende hin in sich ständig steigernder Geschwindigkeit über diese Welt hereinbrechen. Da sind wir beim nächsten Muss, Offenbarung 1,1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, jetzt nicht nur was geschehen muss, sondern was schnell geschehen muss. Tachos. Ja, viele übersetzen, was bald geschehen muss, aber hier steht Tachos. Tachometer in eurem Auto zeigt nicht an, wie spät es ist, sondern wie schnell ihr fahrt. Bei manchen dann auch gar nicht mehr, weil die nicht so weit reichen, die Tachometer. Aber Tachos ist Geschwindigkeit. Natürlich, wer schnell fährt, ist im Zweifel auch früher da. Deshalb ist die Übersetzung bald nicht verkehrt. Aber es zeigt nicht auf, was Jesus hier sagen möchte. Er möchte sagen, dass ein wesentliches Merkmal der endzeitlichen Entwicklung die Geschwindigkeit ist, in der die Dinge über diese Welt hereinbrechen. Und das ist doch das Merkmal, was uns allen den Atem raubt. In welchem Tempo die Dinge passieren. Gerade die Nachkriegsordnung sich auflöst. In welchem Tempo? Wie die technischen Entwicklungen mit KI, in welchem Tempo das läuft. Das ist das Merkmal der Endzeit. Tempo, hohe Geschwindigkeit. Und da sagt Jesus, das muss geschehen und es muss schnell mit großer Geschwindigkeit geschehen. Ja, und wo ist Jesus in all dem? Auf dem Thron, zur Rechten des Vaters. Und ich glaube, Spurgeon war es mal, der gesagt hat, wenn unser Herr auf seinem Thron sitzt, dann brauchen auch wir nicht ängstlich und aufgescheucht hin und her rennen. Ja? Er sitzt auf seinem Thron, er regiert. Und Paulus sagt ja sogar, geistlich sitzen wir eigentlich sogar mit ihm in den himmlischen Örtern. Das ist eigentlich unser Standort, mit Jesus zusammen auf seinem Thron zu sitzen und uns nicht durch alles hier kirre machen zu lassen und jeder Nachricht in den sozialen Medien und auf jeder Internetseite nachzugieren, was da gerade wieder überall am Laufen ist, bis wir selber mit Schugge werden und noch eine Psychose kriegen, weil man das gar nicht aushält, was da alles läuft. Viel weniger sich mit diesen Internetseiten, mit den sozialen Medien beschäftigen, vielmehr mit dem Wort Gottes, was uns viel verlässlicher sagt, was kommt und wie es kommt. Dann sitzen wir zur Rechten mit ihm und lassen uns nicht hier in der Horizontalen völlig irre und krank machen. Und von diesem göttlichen Muss in der Heilsgeschichte spricht Petrus dann in der zweiten Predigt nach Pfingsten in Apostelgeschichte 3, 19 bis 21. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das ist der erste ganz persönliche Schritt. Und dann sagt Jesus das, was ja hier in besonderer Weise dem Volk Israel erstmal verheißen war, aber dann umfassend gilt. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen. Bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also auch das gnädige, begrenzende Bis gehört zu diesem göttlichen Muss der Heilsgeschichte. Die Zeit der Verborgenheit des Christus endet in dem Moment, wo Gott ihn als den vorausbestimmten Retter und Herrscher sendet, um sein Reich auf dieser Erde auszurichten. Und unser Herr zur Rechten des Vaters wartet auf dieses, ja, sage ich mal auch Englisch, auf dieses Go des Vaters. Jetzt geh. Und das Erste gilt seiner Gemeinde, um uns heimzuholen zu sich. Und dann wird sich Schritt für Schritt alles erfüllen, was Gottes Wort uns über die Zukunft dieser Welt sagt. Nach allem Chaos der Sünde, allen Eigenwegen der Geschöpfe, beginnen nun die Zeiten, ich liebe das, der Wiederherstellung aller Dinge. Und darauf dürfen wir uns freuen. Gott ist der Wiederhersteller aller Dinge. Da steht auch wieder Tapanta des Alls. Ja. Bis zum letzten Muss der Heilsgeschichte, von dem Paulus dann in 1. Korinther 15, 25, 26 spricht. Er, Christus, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Jesus muss herrschen, bis auch der letzte Feind weggetan worden ist. Und dann wird der Sohn die vollendete Schöpfung dem Vater zu Füßen legen, der ihm alles untergeordnet hat. Dem wird er sich dann mit allem wieder unterordnen. 1. Korinther 15, 28. Wenn ihm, dem Christus, aber alles untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterordnen, der ihm alles untergeordnet hat, damit Gott sei alles in allen. Und dann ist das göttliche Muss zum inneren Wollen seiner ganzen Geschöpfe geworden. Und das ist so wunderbar, wenn das Muss zum Wollen wird. Ja, wir wollen dann ganz so, wie Gott will. Und dann ist dieses Muss nichts, was uns irgendwie feindlich oder drohend gegenübersteht, sondern wir erkennen hinter jedem Muss Gottes, wie hier eine Tür zum Heil aufgeht. Und dass wir wollen, dass das geschieht, was eben notwendig ist, von Gott zum Heil. Und mit dieser Unterordnung des Sohnes wird dann dieser letzte Schritt vollzogen sein. Darum ist Unterordnung auch hier und heute kein überholtes kulturelles Prinzip aus längst vergangenen Zeiten, von denen wir uns ja nur Gott sei Dank befreit haben, sondern Unterordnung ist ein göttliches Lebensprinzip, das sogar in Gott selbst ist. Und das wir in unseren Beziehungen darstellen sollen. Darum Paulus im Epheserbrief, im Kolosserbrief, dieses ordnet euch unter. Und dann die Männer, den Frauen und die Kinder, den Eltern und die Sklaven, den Herren und, und. Unterordnung ist ein göttliches Lebensprinzip, das in Gott selbst ist und wo der Sohn, selbst Gott, sich doch dem Vater hier wieder unterordnet. Ja, und bis dahin, ist ja nur noch ein bisschen Zeit, bis dahin zieht Petrus eine ganz nüchterne Schlussfolgerung in 2. Petrus 3,11. Da dies alles so aufgelöst wird, da das alles fürs Feuer ist, alles verschwindet, alles weg, nichts davon bleibt, wo ihr heute euch so irre drin investiert, wird alles im Feuer aufgelöst. Da das so ist, sagt Petrus, Schlussfolgerung, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Dieses innere göttliche Muss für unser Leben ist dann die Folge aus dem, was wir über das göttliche Muss der Heilsgeschichte wissen. Das muss sich ja widerspiegeln in uns. Fremdlinge, Gast auf Erden, hatten wir gestern. Ja? Heiligung. Sich nicht verlieren in den Dingen dieser Welt. Sich nicht besetzen lassen von den Dingen dieser Welt. Paulus sagt, Kolosser 3, suche das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Also, natürlich müssen wir viele Dinge bedenken in unserem Leben, was auch irdisch ist. Aber hier geht es um unsere Ausrichtung unseres Lebens. Um das, was uns wichtig ist und wofür wir leben. Und das soll immer die Vertikale hin zum Christus sein. Nie diese Zufriedenheit, diese Bindung, dieses sich verlieren in der Horizontalen. Ja, und am Ende, damit schließe ich, stehen wir dann vor der Tatsache, dass viele Dinge, die wir nicht wollen, in Gottes Plan doch sein müssen. Und dann die große Frage, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, mir passiert das öfter, wie sollen wir da eigentlich noch beten? Wie sollen wir da eigentlich noch beten? Wenn ich eigentlich diese Dinge wegbeten möchte und Gott sagt, nee, das muss sein. Und für diese Gebetsnot unseres Lebens schenkt uns der Herr noch so ein tröstliches Wort aus dieser Es-muss-Reihe. Und damit möchte ich schließen. Römer 8, 26. Da steht es auch, dieses Dei. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Und jetzt steht in den Übersetzungen im Regelfall, wie es sich gebührt. Hier steht aber im Griechischen auch wieder dieses Dei. Man müsste eigentlich übersetzen, wie es nötig ist, wie es dem göttlichen Muss entspricht. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es nötig ist, wie es dem göttlichen Muss entspricht. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Ja? Wir stehen oft im Gebet ratlos vor Gottes Thron und wissen nicht, was wir beten sollen. Was ist jetzt richtig und nötig? Was soll von Gott her jetzt sein? In welche Richtung dürfen wir beten? Darum ist Gebet ja nicht, dass wir Gott sagen, wie wir uns das vorstellen, um Gott auf unsere Linie zu holen. Sondern im Gebet passiert es ja eigentlich umgekehrt, dass wir im Beten von Gott, vom Geist, auf seine Linie geführt werden. Um so zu beten, wie er es will. Und das ist ein Geheimnis, dass der Geist sich für uns beim Vater in unaussprechlichen Seufzern verwendet. Also der Geist übersetzt die Seufzer unseres Herzens. Und oft ist es ja nicht mehr als Herr. Ja, ich weiß nicht, ob es diese Seufzer, wo man eigentlich nur, ach Herr, oder nur so ein Ding, und dann ist so ein ganzes Seufzen mit drin, da sind viele Dinge drin, Emotionen und auch unausgesprochene Worte und ach, die gehen dann hoch, ohne dass ich es ausformuliert hätte. Und genau das ist es, ja, dass der Heilige Geist die Seufzer unseres Herzens übersetzt in die Bitten, die von Gott her dran sind. Damit auch unsere Gebete in der Spur dessen laufen, was von Gott her sein muss. Und in Jesus, Offenbarung 4,5, intronisiert wird, seine Herrschaft antritt, wisst ihr, was da dabei ist? Eine Räucherschale. Was ist da drin? Die Gebete der Heiligen. Und ich sage immer, da sind all die Gebete drin, die der Herr bis dahin noch nicht erhören konnte, weil sie noch nicht dran waren. Jetzt können sie sich erfüllen. Ja, jetzt können sie sich erfüllen. Auch diese Sehnsucht unseres Herzens zu Jesus hin. Ja, bis dahin beten wir fröhlich, dein Wille geschehe, so wie im Himmel und auch auf Erden. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich bin da nicht wild drauf. Wenn das sein kann, wäre das schon schön. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Amen. Herr Vater, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass du dich uns geoffenbart hast. Und dass du dich uns geoffenbart hast als der Gott der Geschichte, der Gott aller Gnade, der Gott des Maßes, der Gott, der einen Plan, ein Maß hat für die Entfaltung seiner Gnade in der ganzen Schöpfung. Und dass du uns gesagt hast, dass der Weg dahin aber immer wieder auch durch Gericht geht, dass der Weg dahin immer wieder auch durch finstere Täler geht. Und dass es viele Dinge gibt, die noch geschehen müssen, Herr. Und dass das notwendig ist, dass die geschehen, dass wir die nicht überspringen können. Und Vater, so wollen wir es immer mehr lernen, dir zu vertrauen, dass du auch in den Dingen unseres Lebens, die wir absolut nicht mehr begreifen, doch trotzdem deine Liebe und deine Weisheit waltet. Und dass alles immer nur Dinge sind, die geschehen müssen, um eine Tür aufzumachen zu einem großen Heil, das du für uns bereithältst, Herr. So vertrauen wir dir und sagen dir, Herr, gut, dass du Gott bist und wir nur Menschen sind. Wir können dich nicht in allem verstehen, aber wir wollen dir in allem vertrauen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und so auch in unserem persönlichen Leben. Wir loben deinen Namen. Amen.